staune, um so viele zu sehen. Wie ihr wisst, mein Deutsch ist nicht das Beste. Ich habe jetzt wahrscheinlich fast 3 Jahre kein Deutsch gesprochen. Also, wenn ich stolpere über die Worte, ihr dürft ruhig lachen. Alles in Ordnung. Ja, ich möchte reden über die Perlen der Wahrheit. Und das ist ein Thema, was vielleicht für einige nicht so interessant ist, aber für andere vielleicht doch wichtig ist. Für mich war es sehr wichtig, denn es gibt so viele Glaubensgemeinschaften in der Welt. Und wenn ich nur die protestantischen Glaubensgemeinschaften mir anschaue, Tausende. Und jeder glaubt, sie haben die Wahrheit. Und doch sind sie sich nicht einig. Und dann fragt man sich die Frage, gibt es überhaupt Menschen, die die volle Wahrheit kennen? Oder ist das ein Mosaik? Ist da ein Mosaik des Glaubens da draußen? Und jeder hat so ein Stückchen und jeder muss es sich für sich zusammenbasteln, dass er überhaupt einen vollen Begriff rausbekommt. Und wieso streiten sich die Menschen so, dass man endgültig sagen muss, endlich mal weg mit der Lehre und mit der Theologie. Komm, wir sind uns einfach eins, sind eins und ihr glaubt, was ihr wollt, wir glauben, was wir wollen, solange wir nur an Gott glauben. Ist das genug? Jesus hat gesagt, er würde den Heiligen Geist schicken und er würde in wie viel Wahrheit hineinführen? Alle Wahrheit. Hat Jesus, als er hier auf Erden war, nur eine halbe Wahrheit verkündigt oder hat er eine volle Wahrheit verkündigt? Und hier in dieser Zeit, in der wir leben, diese schreckliche Zeit, ist da irgendwo jemand, der vielleicht die Wahrheit in einem Topf hat? Und wenn man das behauptet, was sagen die Leute dann? Das ist eine Arroganz. Wieso meint ihr, ihr habt die Wahrheit mit Löffeln gegessen? Was von denen, was von denen, was von jenen? Und wie kam es, dass ihr überhaupt glaubt, dass da vielleicht eine Wahrheit ist oder dass da ein Stellvertreter hier auf Erden ist, der die volle Wahrheit verkündigt? Also wie kamen Perlen der Wahrheit überhaupt zusammen? Jetzt, ich habe viele Zitate hier, aber ich werde das nicht alles lesen, sonst sitzen wir hier bis morgen früh. Aber wenn jemand das selber lesen will, kann er es ja stoppen und das lesen auf dem DVD. Perlen der Wahrheit. Viele denken, dass sie Bibelkommentare lesen müssen, um die Bedeutung von Gottes Wort zu verstehen. Und wir denken auch nicht, dass Kommentare nicht studiert werden sollten, aber es bedarf doch großer Einsicht, um die Wahrheit Gottes unter der Menge menschlicher Worte zu entdecken. Wie wenig wurde von der Kirche als bekennende Gemeinschaft derer, die in Gottes Wort glauben, getan, um die verstreuten Juwelen des göttlichen Worts zu einer vollkommenen Kette der Wahrheit zusammenzufügen. Die Juwelen der Wahrheit liegen nicht an der Oberfläche, wie viele annehmen. Der Vordenker in der Verschwörung des Bösen arbeitet beständig daran, die Wahrheit verborgen zu halten und dafür die Meinung großer Männer ins Blickfeld zu rücken. Und das ist das Problem. Jeder glaubt, dass die Wahrheit, die sie entdeckt haben, genügend ist. Und dann haben sie sich verkapselt in dieser Wahrheit. Das Traurige ist, dass jede Wahrheit, die biblisch aufgedeckt wird, oft mit viel Widerstand verbunden ist. Nicht nur Widerstand, sondern Blutverguss. Und Wahrheit zu entdecken, hat viel gekostet in der Geschichte. Wir lesen im Offenbarung Kapitel 3, wo es geht um die Gemeinde Sardes. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Jetzt, wir wissen, dass wenn wir das Buch Offenbarung studieren, dass das Zeitalter, um den es sich dreht bei Sardes, das der Reformation ist. Also die Reformation hat einen Namen, dass sie lebt, aber das Werk war nicht vollendet. Es ist nicht alles vollbracht. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Mit anderen Worten, sie werden die Zeichen der Wiederkunft nicht erkennen. Sie werden vielleicht auf der Mauer stehen, aber sie werden nicht wissen, was los ist. Doch hast du einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und dann das Versprechen, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Mit anderen Worten, mit der Gerechtigkeit Christi. Jetzt in meinem eigenen Leben, ich war ja Atheist, und dann entdeckte ich, dass ich gar nicht so klug war, wie ich dachte. Auch habe ich mehrere Doktorstitel in Unsinn, wovon vieles nicht Unsinn ist, aber die Philosophie, die dahinter steckt, ist eben Unsinn. Und ich kann heute überhaupt gar nicht verstehen, wie ich so dumm sein konnte, um überhaupt zu glauben, dass die weltliche Ansicht über die Herkunft und so weiter, dass das Hand und Fuß hat. Wie konnte ich das glauben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich will nicht über diese Vorträge jetzt reden, denn da sind ja etliche darüber. Aber das andere Problem ist, wo entdecke ich die Wahrheit? Wie finde ich die ganze Wahrheit? Ist es möglich, dass eine Gruppe Menschen in dieser Welt und dann noch eine Gruppe, die meist als sektarisch angesehen wird, eine Wahrheit verkündigen kann? Und wenn ich dann zurückdenke zur biblischen Zeit, wo Paulus auch mit diesem Gedanken konfrontiert ist und er sagt, nach dem Glauben, den die Pharisäer und so weiter, eine Sekte nennen, glaube ich an Gott. Und ich glaube, alles, was in dem Gesetz, in dem Torah, in den ersten 5 Büchern der Bibel steht und in den Propheten. Ich glaube, mit anderen Worten, alles, was in der Bibel steht. Und wenn man das glaubt, dann ist man eben eine Sekte. Naja, dann muss es eben so sein. Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verurteilt, sie zu wiederholen, so sagte George Santayana. Und Churchill hat über dieses Thema auch etwas zu sagen gehabt. Und er sagt, als die Situation überschaubar war, wegen dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, wurde sie vernachlässigt. Und jetzt, da sie uns völlig aus den Händen geglitten ist, wenden wir zu spät die Heilmittel an, die damals möglicherweise als Behandlung gewirkt hätten. In der ganzen Geschichte gibt es nichts Neues. Sie ist so alt wie die sibyllinischen Bücher. Sie gehört auf die lange trostlose Liste der Fruchtlosigkeit, der Erfahrung und der bestätigen Unbelehrbarkeit der Menschheit, der Mangel an Umsicht und der Widerwille zu handeln, als es einfach und effektiv gewesen wäre, das Fehlen klaren Denkens und die Verwirrung bei der Beratung, bis der Notfall eintritt, bis der Selbsterhaltungstrieb schrille Töne anschlägt. Das sind die Merkmale, aus denen sich die endlose Wiederholung der Geschichte zusammensetzt. Und ich denke, er hat recht. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschheit sagt, was kommt auf uns zu? Und wir wissen nicht, dass das schon mal in der Geschichte gegenwärtig war. Johannes 16, Vers 13 sagt, wenn jener, aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Nicht eine halbe Wahrheit, nicht eine Viertelwahrheit. Psalm 25, der Aufruf Gottes folgt. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Johannes 7, Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also, wie wissen wir, was die ganze Wahrheit ist? 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 8 sagt, auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Also, wenn da Glaube ist, dann ist da immer Widerstand. Ich habe einen Vortrag mal gegeben, der heißt Die Gesinnung des Herodes. Und diese Gesinnung kommt von Kain und Abel. Und es ist eine Gesinnung, wo diejenigen, die Wahrheit ausüben wollen, gehasst werden und verachtet werden. Und die Gesinnung des Herodes ist, um denjenigen, der Wahrheit verkündigt, zu erschlagen. Und so ist es in der Geschichte. Jannes und Jambres. Wir lesen im 2. Mose, dass das waren wahrscheinlich, die Bibel sagt es nicht, aber die Überlieferung sagt es, das waren die Magi, die Moses widerstanden. Und da steht, da rief der Pharao die Weisen und die Zauberkundigen. Und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Mit anderen Worten, da wo Wahrheit verkündigt wurde, da war da eine Fälschung. Und was heißt es, Zauberei? Ist eine Beschwörung oder ein Spruch? Es ist eine Zauberformel. Und die Formel kann gesprochen oder gesungen werden. Das ist interessant. Eine Beschwörung kann auch bei zeremoniellen Ritualen oder Gebeten vollzogen werden. Das ist faszinierend. Und da kann eine Verwünschung, Verzauberung oder ein Verhexen sein. So, das ist die Definition einer Zauberei. In Apostelgeschichte 8 lesen wir von einem Simon, der Zauberei betrieb. Und er hat ganz Samaria in Bann gezogen. Und sie hingen ihn aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Und im Galaterbrief sagt Paulus zu den Christen, oh unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Es ist also möglich, um sogar in einem christlichen Sinne verzaubert zu sein. Und ich glaube, dass dieses Problem in der ganzen Geschichte wieder und wieder und wieder wiederholt wird. Die Werke von Sardes waren nicht vollständig. Sie waren nicht abgehandelt. Jetzt wollen wir zurückgehen zu der Geschichte der Reformation. Und wir greifen in eine Zeit 400 oder 100 Jahre vor Martin Luther. Dann kommen wir zu Jan Hus. Und wir wissen, dass er den Märtertod erlitt im Juli 1415. Und er sagte bei seinem Tod, heute bratet ihr eine Gans, aber in einem Jahrhundert werdet ihr einen Schwan haben, den ihr weder braten noch kochen könnt. Und das war eine Voraussagung von einem anderen, der kommen würde, nämlich genau 100 Jahre später, kam Martin Luther. Und Jan Hus hatte schon die Einsicht, um 6 Irrtümer der mittelalterlichen Kirche auch an eine Kirchentür festzunageln. Und der erste Fehler, den er da an die Kirchentür zu seiner Bethlehemskapelle in Prag festschlug, war, die Priester, die sich rühmen, den Leib Christi in der Messe zu machen und selbst der Schöpfer ihres Schöpfers zu sein. Der zweite Fehler, den er da festnagelte, war das von den Mitgliedern der Kirche verlangte Versprechen, ich glaube an den Papst und die Heiligen. Im Gegensatz dazu lehrte Hus, dass Menschen nur an Gott glauben sollten. Der dritte war die priesterliche Anmaßung, Sündenschuld zu vergeben. Die vierte, die kirchlichen Leiter geforderte unbedingte Gehorsam gegen alle ihre Gebote, eher als Gottesgebote. Die fünfte war, kein Unterschied zwischen einer berechtigten und einer unberechtigten Exkommunikation zu machen. Und der sechste war, Hus bezeichnete das als Ketzerei, nämlich den Ämterkauf. Und das ist schon faszinierend, das ist viel mehr, als was Martin Luther entdeckte. Diese Liste der Fehler hing an der Tür der Bethlehem-Kapelle. Und gerade zu der Zeit in der Geschichte war es ja interessant, dass es eine päpstliche Bulle gab gegen den König. Und zwar verhängte Johannes der 23. plötzlich eine Bulle gegen Ladislaus, den König von Ungarn, weil er seinen Gegner unterstützte, eher als ihn. Und die Bulle sagte, dass diese Personen vernichtet werden können, dass sie entfernt werden können von ihren Ämtern. Und er befahl allen Kaisern, Königen, Prinzen, Kardinälen und Männer jeglichen Ranges, durch die Besprengung mit dem Blut Jesu Christi die Waffen gegen Ladislaus zu erheben und ihn und seine Unterstützer völlig auszuradieren. Und das Volk war empört. Also es war ein interessanter Zeitpunkt für diese Wahrheiten. Was auch interessant war, Martin Luther fing ja an mit seinen Thesen und das ging ja nur über den Ablass. Und kurz gesagt, die gleichen Ablässe, die jenen zugesprochen wurden, die Bewaffneten das Heilige Land erobern wollten. Und zeigen die Hussiten den Ablass in den Händen des Teufels. Jetzt, die meisten Leute verstehen eigentlich nicht erst, worum es geht bei einem Ablass. Was ist ein Ablass? Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und ich glaube nicht, Martin Luther hat erst am Anfang wirklich verstanden, worum es ging. Erst später konnte er verstehen, worum es ging. Und das war für mich auch wichtig, denn ich war nicht nur ein Atheist, ich war auch römisch-katholisch. Und ich war ein ganz ernster Katholik, dann ein ganz ernster Atheist und dann ein ganz ernster Katholik und dann ein ganz ernster Protestant. Ziemlich durcheinander, ne? Was ist ein Ablass? Ein Ablass ist nicht Sündenvergebung. Sündenvergebung kommt durch eine Beichte einem Priester gegenüber. Aber ein Ablass ist eine Minderung der Schuld und der Strafe für vergebene Sünden. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Warum glaubt die katholische Kirche, dass der Mensch selber für seine Schulden zahlen muss? Warum muss er selber zahlen, wenn diese Sünden auch vergeben sind? Wieso muss er zu einem Zwischenzustand gehen, das Fegefeuer genannt wird, damit er da die Schuld für seine Sünden, bekannte Sünden, vergebene Sünden trägt? Weil nach katholischer Lehre ist Jesus Christus nicht für den Menschen gestorben. Er ist nicht für den Menschen gestorben. Er hat nicht unsere Schuld auf sich geladen, sondern er hat durch seine Güte und seine guten Werke hat er einen Schatz der guten Werke hinterlassen. Und das heißt die Schatzkammer der Würde, die der Papst zur Verfügung hat. Und in dieser Schatzkammer hinein kommen nicht nur die guten Werke Jesu Christi, sondern auch die guten Werke der Heiligen und die guten Werke Marias. Und wenn einer im Fegefeuer ist, dann kann da eine Kürzung der Zeit geschehen, wenn von dieser Würde, die überflüssig war in den Leben der Heiligen und Jesus Christus Würde, übertragen werden und einen Ablass erteilen. Und der große Unterschied zwischen Katholizismus und Protestantismus ist, dass die Bibel sagt, wir sind erlöst durch sein Blut. Mit anderen Worten, die Bibel sagt, Jesus Christus ist für uns gestorben und am Kreuz hat er die Schuld, meine Schuld und jeder Mensch Schuld auf sich geladen und er hat den Preis der Übertretung bezahlt, nämlich den Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Katholizismus lehrt das nicht. Er ist wohl gestorben, sagen sie, aber nicht als Sühnetod. Jetzt die andere große Religion in der Welt, die das auch lehrt, dass der Mensch selbst seine guten Werke verrichten muss und dass der Mensch selbst Sühne zahlen muss, ist der Islam. Aber die Bibel lehrt, dass wir gerettet sind durch das Blut des Lammes. Und ich glaube, dass die meisten Katholiken das nicht erst verstehen. Sie wissen gar nichts davon. Also er hat schon den Ablass, hatte er schon erkannt. Die mährische Kirche, das sind die übrigen von den Hussiten. Ja, was ist mit denen denn passiert? Anfangs war das Land, die Tschechei, zum größten Teil, über 90%, 97% sogar, Hussiten, protestantisch, mit anderen Worten. Und dann, durch Kompromisse, haben sie sich aufgeteilt und ein großer Teil hatte einen Kompromiss mit dem Katholizismus, dass sie den Katholizismus wieder anerkennen als Oberhaupt, aber sie dürfen ihre Lehren weiterführen. Ein restlicher Teil hat es nicht getan und die wurden grausam verfolgt. Und endgültig sind viele von ihnen, als es möglich wurde, viele Jahrhunderte später ausgewandert nach Amerika. Also die böhmische Brüdergemeinde wurde 1447 gegründet in Böhmen und die Mähren waren die erste protestantische Kirche. Und diese Kirche wurde gegründet mehr als 50 Jahre vor Martin Luther. Und über 90% in der Tschechei waren Protestanten. Gut, heute haben sie sich dann verbreitet in Pennsylvania und so weiter wegen der Verfolgung. Jetzt ist interessant, dass dieses Land, das so protestantisch war und so geglaubt hat an die Wahrheiten der Bibel, wenn wir heute die Zusammensetzung studieren, dann sehen wir, dass 39,8% der Tschechen heute Atheisten sind. 39,2 sind römisch-katholisch und nur 4,6 sind noch Protestanten. Das ist unglaublich und davon nur ein kleiner Bruchteil, die sich zurückführen zu den Hussiten. Die Tschechische Republik, sagt dieses Zitat, ist einer der am wenigsten religiösen Länder der Erde. Und er schreibt, dass über 50% der tschechischen Gesellschaft atheistisch ist. Also was passiert, wenn man Kompromisse macht? Dann sitzt man mit dieser Situation. Das war ihr Motto. Unitas Fratum, lateinisch für Einheit der Brüder. Und sie hatten das Lamm. Also die halten die Tradition der Missionsarbeit fest. Sie glauben noch immer, wie die Hussiten geglaubt haben. Und dann, 100 Jahre später, nach Johann Hus, kam Martin Luther. Und er, wie Jan Hus, nagelte auch seine Thesen an die Tür in Wittenberg. Und dann, als er konfrontiert wurde mit diesen Wahrheiten, die er entdeckt hatte, die berühmten Worte, hier stehe ich, ich kann nicht anders, so helf mir Gott. Und die Reformation hat die fünf großen Wahrheiten der Reformation wiederentdeckt. Sola Scriptura, die Bibel und die Bibel allein, sola fides, allein durch den Glauben werden wir gerettet, nicht durch irgendwelche Werke, sola gratia, aus Gnade allein, durch Jesus Christus allein und zur Ehre Gottes allein. Das waren die fünf Wahrheiten der Reformation. Und was für ein Kampf war das nicht in Europa? Ein schrecklicher Kampf mit Blutverguss, wie es in der Geschichte noch nie vorher gegeben hatte. Schrecklich. Diese Wahrheiten wurden mit Blut erkauft. Und endgültig wurde Europa so organisiert, dass es katholische Kantons gab. Und nach dem Frieden von Westfalen gab es dann protestantische und katholische Kantons. Und wenn man lebte in dem Gebiet eines Fürsten, der Protestant war, dann musste man Protestant sein. Wenn man nicht da wohnen wollte, man wollte katholisch bleiben, dann musste man zu einem katholischen Kanton und umgekehrt. Und so war es eine Situation, wo der Staat wieder mit der Kirche zusammen die Religion beherrschte in einem bestimmten Gebiet. Und wenn man da andere Ansichten hatte als die Staatskirche, dann wurde man verfolgt, ob man in einem katholischen Kanton war oder in einem protestantischen Kanton. Also die Reformation ging so weit, hat fünf Punkte entdeckt. Und Martin Luther, als er da in der Wartburg war, in Inkognita als Junker Jürch und die Bibel übersetzte, er war ja allein da in der Wartburg, aber seine Kollegen, der Melanchthon und die anderen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die haben weiter studiert und die haben einige Veränderungen gemacht, die nachher recht problematisch wurden. Eine von diesen Personen war einer mit dem Namen Andreas Bodenstein und der kam von Karlstadt. Und Andreas Bodenstein war ein Jahr älter als Martin Luther. Er war der Dekan von der Wittenberg-Universität. Er war derjenige, der den Doktorstitel dem Martin Luther gegeben hat. Er war also sein Vorgesetzter. Und Andreas Bodenstein von Karlstadt, am Anfang hat er sich gegen Luther gestellt, aber dann vollkommen hinter der Reformation. Und dann kamen wesentliche Probleme. Denn Andreas Bodenstein von Karlstadt, ich liebe ja diese Namen, die rollen so von der Zunge, der hat ein paar Dinge entdeckt, die unangenehm waren für andere. Er glaubte zum Beispiel, dass das Moralgesetz noch bindend war. Martin Luther hat das auch geglaubt, aber Karlstadt, wie er nachher bekannt wurde, der war mehr energisch über dieses Thema. Und er führte auch das Abendmahl in beiderlei Gestalt ein. Mit anderen Worten, Brot und Wein. So wie die Hussiten es auch schon getan hatten. Unabhängig von denen. Denn die hatten das nicht studiert. Und Karlstadt ging dann noch weiter. Als Martin Luther in der Wartburg war, da führte Karlstadt oder durch sein Wirken den sogenannten Bildersturm durch. Denn Karlstadt hat studiert und hat gemerkt, dass diese Bilderverehrung eigentlich nicht biblisch war. Und somit durch seine Lehren haben sie dann diesen Bildersturm durchgeführt und aus den Kirchen die Maria-Statuen und die anderen Heiligen entfernt. Martin Luther war eigentlich recht entsetzt. Und wegen dieser Krise kam er dann aus der Wittenburg heraus und hat einige von diesen Reformen wieder rückgängig gemacht. Und er und Karlstadt hatten dann einen ziemlichen Krach. Also die Marienbildnisse und so weiter wurden entfernt und Zwingli und Calvin und so weiter unterstützten Karlstadt in dieser Denkweise. Also da waren mehrere Protestanten, die sich dann ihm annahmen. Hier ist ein interessantes Zitat von The Story of Protestantism von Halderstein Gale. Und es erzählt in dem ersten Disput, den die Protestanten mit John Eck hatten, nämlich von der katholischen Seite, war es Karlstadt, der mehr redete eigentlich als Martin Luther. Karlstadt und Martin Luther gingen zusammen zu ihm hin. Also die Frage des freien Willens wurde zuerst debattiert. Dr. Eck und seine Freunde blieben dabei, dass der Mensch ohne die Hilfe des Heiligen Geistes nur aus sich selbst heraus die Kraft hat, das geistliche Gute zu wählen und Gott zu gehorchen. Und Karlstadt hat gesagt, nein, das ist nicht biblisch. Wir brauchen Gott, um uns zu sagen, was richtig und was falsch ist. Die katholische Kirche ist die einzigste Kirche in der ganzen Welt, die die drei Lügen des Teufels in Eden als Lehre im Katechismus haben. Die erste Lehre sagt, ihr werdet sicherlich nicht sterben. Und die katholische Kirche lehrt ganz offen, dass die Kirche lehrt die Unsterblichkeit der Seele, obwohl die Enzyklopädie der katholischen Kirche zugibt, dass die Bibel das nicht lehrt. Aber sie lehren es. Die zweite Lüge war, ihr seid wie Götter. Und wenn wir den Katechismus der katholischen Kirche studieren, dann können wir nachschlagen, in dem offiziellen Katechismus des Vatikans, dann steht da ganz deutlich, Christus kam und wurde Mensch, damit wir Gott werden können, dass wir zu Götter werden. Und der dritte Punkt ist, Satan hatte gesagt, ihr werdet unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und das ist offizielle römisch-katholische Lehre. Denn es beruht sich ja diese Lehre auf Naturgesetz und nicht auf die Bibel. Also was aus Natur der Mensch nötig hat, das wird zum Guten oder zum Bösen geachtet. Und die römisch-katholische Kirche hat diese drei Lehren. Also Eck, der die katholische Kirche vertrat, hat gesagt, der Mensch kann selber Gutes und Schlechtes voneinander scheiden und ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Und es war Karlstadt, der im Widerstand. Also Luther und Karlstadt argumentiert andererseits, dass der Mensch Gott nicht lieben und dienen kann, bis seine Natur vom Heiligen Geist erneuert wird. Und dann, als es kam zu dem Thema päpstlichen Primats, dann erst war Luther der Hauptsprecher. Also von diesem Zeitpunkt bemühte er sich, seine Grundlage nicht in die Tradition, sondern nur in der Schrift zu suchen, nach diesem Argument. Aber es ist interessant, Eck hat sich aufgeregt und hat gesagt, ihr verkündigt die böhmische Lehre, ihr seid Hussiten. Und Martin Luther hat gedacht, ja, was ist denn das? Also Eck, Erwähnung von Huss und Wycliffe veranlassten Luther, um die Schriften von Huss zu studieren. Manchmal passiert das, wenn einer etwas Negatives sagt. Ich wurde auch einmal angerufen und jemand hat mich angeschrien, weil ich meinen Glauben geändert hat und hat mich da verflucht über einige Eigenschaften der Gemeinschaft, der ich jetzt angehöre. Und ich habe gedacht, oho, was ist denn da, dass da so energisch reagiert? Und dann habe ich studiert. Und genauso hat Martin Luther das auch gemacht. Und dann entdeckte er, wir sind alle, rief er in seiner Freude aus, Paulus, Augustinus und ich selbst, Hussiten, ohne es zu wissen. Also so entdeckt man manchmal Wahrheiten. Aber leider, Karlstadt war zu progressiv für Martin Luther und sie haben sich bekämpft nachher und Karlstadt wurde dann vertrieben aus Wittenberg. Später, ganz am Ende haben sie sich wieder einigermaßen versöhnt. Aber was hat er denn noch gelernt? Die Heiligung herausgehoben. Die Protestanten hatten eine ganz fantastische Lehre entdeckt, nämlich Gerechtigkeit durch den Glauben. Und sie waren sehr fixiert auf diesen
Gedanken. Aber Karlstadt hat gesagt, nein, wir müssen auch die Heiligung in Acht nehmen. Der Christus kennt, wandelt in den Werken Christus, aber er wird durch Werke kein Christ, schrieb Karlstadt. Und dann noch etwas. Karlstadt entdeckte den Sabbat. Er hat noch nicht entdeckt, dass der Sabbat eigentlich der Samstag war und nicht der Sonntag, aber er hat die Wichtigkeit des Sabbats entdeckt. Und er hat darüber geschrieben, auch über den Samstag. Und Martin Luther schrieb dann, falls Karlstadt weiter über den Sabbat schreiben sollte, müsste der Sonntag weichen und so der Samstag geheiligt werden. Und sie haben sich verkapselt hinter ihrer Lehre. Und dann wurde natürlich die lutheranische Kirche eine Staatskirche. Und die Fürsten, die diesen Glauben annahmen, der Staat und die Kirche arbeiten zusammen. Er war nämlich Augustiner. Und Augustinus hat geglaubt, dass Gott irgendwann mal durch die Kirche die ganze Welt regieren wird. Also dieser Gedanke, dass die Kirche herrschen wird und endgültig auch durch das Schwert die Welt für Christus besiegen wird, war im Katholizismus gegenwärtig und in dem Protestantismus. Und beide, die katholische Kirche und die Lutheraner, hatten diesen Gedanken von einem Amillennianismus. Es kommt kein bestimmtes Zeitalter des Millenniums, sondern die Kirche wird zusammen mit dem Staat die Welt regieren und die ganze Welt wird sich zum Christentum bekehren. Und da blieb sie eben stecken. Karlstadt baute dann das Konzept der Kirche als unabhängige Einrichtung freiwilliger Gläubiger aus. Und hier war das Problem. Wenn jeder für sich selbst entscheidet, was er glauben soll, dann führt das ja zu Unordnung im Staat. Wenn wir nicht alle einig sind auf diesem Gebiet, das können wir nicht erlauben. Also diese Gedanken der Freiheit des Glaubens wurde echt problematisch. Und somit haben sie sich dann getrennt. Ein anderer Gedanke, der auch wichtig war, ist, dass Luther glaubte an Seelenschlaf. Also das sind Perlen der Wahrheit, die durch die Protestanten entdeckt wurden. Und er glaubte es ganz ernst, und viele andere auch, und wir kommen noch dazu. Aber weil da so eine heftige Diskussion war über das Thema, wurde es nie verfasst im Katechismus der Lutheraner. Also dieser Glaubenspunkt ging eigentlich verloren. Der nächste, der das Werk von Karlstadt dann weiterführte, war ein Balthasar Hubmaier von Waldhut. Ist das nicht fantastisch? So einen Namen? Ich möchte auch so einen Namen haben. Balthasar Hubmaier von Waldhut. Und der entdeckte die Kindertaufe. Und aus diesen Lehren entstand dann die Anabaptistengruppe. Und das führte zu einem Riesenproblem. Eine freie Kirche von freien Gläubigen konnte nicht Untertan des Staates sein. Wenn man ein Kind tauft, dann wird es automatisch in die Kirche eingetragen. Und wenn die Kirche und der Staat zusammenarbeiten, dann ist dieser Bürger auch gleichzeitig Teil des Systems. Ganz einfach. Wenn einer aber selber entscheidet, um Christus zu folgen, unabhängig von dem Staatssystem, dann ist das ein Problem gewesen. Und Balthasar Hubmaier entdeckt diese Taufe und man verurteilte ihn am 7. März 1526. Das ist kurz nachdem Martin Luther die Thesen in 1517 an die Kirchentür festgenagelt hat. Nur ein paar Jahre später. Und verurteilten sie ihn zu Tode. Sie wurden gejagt, weil ihre Lehren, nicht weil ihre Lehren unbiblisch waren, sondern weil sie die Staatsordnung störten. Also die Anabaptisten, die wuchsen. Und mitten in diesem neuen Theater im Protestantismus und im Katholizismus kam da ein Radikalismus. Und eine Person mit dem Namen Thomas Münster fing an zu predigen. Und er wurde radikal. Er mutigte die Menschheit an, um zum Schwert zu greifen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Und durch seine Lehren kam es später zu dem Bauernkrieg. Und dann zwischendrin kamen noch die Zwickauer Propheten. Das waren drei Personen von Zwickau, die kamen zu den Reformatoren und forderten sie auf, viel schneller zu wirken. Und sie waren nicht Anabaptisten, aber sie wollten eine Revolution haben, wo die Menschen selber die Macht in die Hand nehmen und die Fürsten und das Gesetz und den Staat, das Staat-Kirchen-Verhältnis vernichten. Also ein Versuch, durch eine Revolution eines Ideales christliches Gemeinseins mit absoluter Gleichheit der Personen und Teilen aller Güter aufzurichten. Das ist interessant. Teilen aller Güter aufzurichten. Und heute haben wir fast die gleiche Situation. Es gibt sehr reiche Menschen und es gibt sehr arme Menschen. Und da ist dieser Aufruf und in einem päpstlichen Schreiben nach dem anderen haben wir diesen gleichen Aufruf, die Wiederverteilung der Güter, dass alle wieder gleich werden. Und diese Gedanken führten dann auch nachher zu einem Art Kommunismus. Und Münster sagte, er ist der Hammer und der Zickel Gottes. Interessant. Und dieses gleiche Thema wurde nachher durch die Kommunisten gebraucht. Also die Zwickauer Propheten waren keine Wiedertäufer, aber sie führten einen Spiritualismus in die Kirche hinein. Dieser Gedanke, jetzt müssen wir überlegen, wir wiederholen die Geschichte heute. Der Gedanke, den sie brachten, war, dass das Wort braucht nicht unbedingt das Maßstab zu sein, der Maßstab zu sein. Nein, die Einführung des Geistes wird dich führen zu der Wahrheit. Und die Gefühle und die Einführungen der Gedanken eher als das Wort sollten bestimmen, in welchem Verhältnis wir zu Gott stehen. Und diesen gleichen Gedanken haben wir ja auch heute in der Welt, wo die Kirchengemeinschaften in einer Ökumene zusammenkommen und sie behaupten, wenn der Geist, der in der einen Gemeinschaft genauso wirkt wie in der anderen Gemeinschaft, dann muss das von Gott sein. Also wenn wir eine charismatische Welle haben unter den Protestanten und wir haben eine charismatische Welle unter den Katholiken, dann ist das eins und der gleiche Geist, also sind wir uns eins, nicht aufgrund der Lehre, sondern aufgrund des Gefühls. Eine ganz gefährliche Sache. Einige behaupten, dass diese Zwickauer und vielleicht Münster selbst ein Vorläufer waren von einer anderen Welle, die später kommen sollte, um den Protestantismus aufzulösen und zu verwirren. Ob das so ist oder nicht, ob das Agenten Roms waren, das wissen wir nicht. Also das Trio wurde von Zwickau wurde dann vertrieben und Martin Luther hielt 8 Predigen gegen sie und er nannte sie Schwärmer. Aber trotz seiner Bemühungen führte ihre Lehren zu dem Bauernkrieg. Und 100.000 Bauern wurden getötet. Und heute schreibt man das dem Martin Luther zu. Aber eigentlich waren es die Zwickauer, die dazu die Bauern aufhetzten. Also was waren die Themen? Sie waren ziemlich gleich wie heute. Soziale Gerechtigkeit. Und wie gesagt, Münster hat sich als Hammer und Sichel Gottes bezeichnet. Also die Gedanken, die in der Welt heute gegenwärtig sind, waren damals schon da und wurden brutal unterdrückt. 100.000 Menschen starben. Jetzt, wo hat Martin Luther denn gelehrt? War es nicht in Deutschland? Und hauptsächlich sein stärkster Sitz war in dem heutigen Ostdeutschgebiet. Und wie steht's denn da aus mit dem Glauben? Heute glauben circa 70% gar nicht mehr an Gott. Und wenn wir zu den verschiedenen Staaten von Ostdeutschland gehen, dann sehen wir, dass 74% Atheisten sind in einigen Staaten. So im Durchschnitt über 70% glauben überhaupt nicht an Gott. 3,5% sind Katholiken und 24,9% sind Protestanten. Und dieser Teil Deutschlands ist der atheistische Teil Deutschlands. Das ist für mich sagenhaft, wenn wir das studieren. Die roten Angekreideten sind hier die Länder, die am meisten atheistisch sind. Und das meist atheistischste Land der Welt ist China, 90% atheistisch. 90%. Und dann dieser kleine rote Fleck da neben Europa, das ist die Tschechei mit 75% atheistisch. Und dann da im Norden Schweden, das zweitmeist atheistische Land der Welt, 76% atheistisch. Was ist hier passiert? Das waren die protestantischen Länder. Schweden hat die Reformation gerettet, als die Armee von Schweden, als beim den 30-jährigen Krieg der Protestantismus fast verloren hätte, war es Schweden, die zu Hilfe kamen. Und heute das zweitatheistischste Land der Welt. Unglaublich. Deutschland, vor allem Ostdeutschland, Schweden, Tschechei, die Länder, die die Bibel als Maßstab gebrauchten, sind die atheistischen Länder der Welt. Jetzt fragt man sich, warum? Was haben sie verkehrt gemacht? Haben sie vielleicht das verachtet, was sie hätte retten können? Der Ursprung der Wiedertäufer. Wir haben ja gesehen, dass die ursprünglichen Menschen, die da das gepredigt hat, ums Leben gebracht wurden. Und je mehr sie sie töteten, je mehr wuchsen sie. Und Tausende von Menschen entdeckten die Großtaufe in der Bibel. Und sie wurden verfolgt während der Reformationszeit. Und sie glaubten, dass die Reformation nicht weit genug ging. Sie zahlten den Zehnten. Sie wollten nicht am Militärdienst teilnehmen, denn sie glaubten nicht an Waffen aufnehmen. Und diese Religion wurde unterdrückt, wie man es nicht nur glauben kann. Zwingli. Am Anfang hat er gesagt, das ist wohl biblisch, was sie glauben, aber die Staatsordnung wird gestört. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben ein Todesurteil hervorgerufen und gesagt, okay, ihr wollt wieder getauft werden, wir taufen euch wieder. Das Todesurteil ist Ertränkung. Wir taufen euch und ihr bleibt unterm Wasser, bis ihr ertrunken seid. Tausende, 8000 alleine, wahrscheinlich durch Zwingli allein, sind abgeschlachtet worden. Sowohl die Katholiken wie die Protestanten verfolgten die Wiedertaufer. Sie griffen zu Folter und Tod, um das Wachstum der Bewegung einzudämmen. König Ferdinand erklärte Ertränken, auch dritte Taufe, zum besten Heilmittel gegen das Wiedertäufertum. Also hier ist eine Perle der Wahrheit in der Bibel. Nirgends in der Bibel lesen wir von einer Kindertaufe. Aber weil sie dieses Staatssystem hatten, wurden diese Menschen verfolgt. Und sie flüchteten in Länder, wo sie teilweise noch, aufgenommen wurden. Und sie wurden gehetzt, sie wurden verachtet. Und endgültig sind die Reste geflohen. Wohin? Nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Verfolgung und Ermordung von tausenden Wiedertäufern in ganz Europa. Also die protestantischen Fürsten in Europa erkannten, dass ihre protestantische Allianz gegen Rom durch diese neue evangelische Bewegung bedroht war. Sie konnten es sich nicht leisten, dass Menschen sich zu Jesus Christus alleine bekehren, ohne den Staat gleichzeitig zu unterstützen in den Religionskampf. Faszinierend. Martin Luthers Protest gegen Gewaltanwendung brachte auch nichts und er schrieb, Christen kämpfen nur mit dem Wort gegen die Lehre und das Werk des Teufels. Ich will predigen, sprechen, schreiben, aber ich will niemanden zwingen oder drängen, denn der Glaube muss aus dem Willen und ohne Zwang sein. Ketzerei kann nie mit Feuer eingedämmt werden. Aber das hat nichts geholfen. In Deutschland entstanden die Nachfolger dann von einem Menno, und den werden wir gleich besprechen, da kamen die Mennoniten, das waren Wiedertäufer. Aber ein ganz prominenter Wiedertäufer war Hans Huth. Habt ihr schon von Hans Huth gehört? Wer hat hier gehört von Hans Huth? Dann gehen so 2, 3 Hände hoch. Diese Geschichte muss bekannt sein. Hans Huth war ein ganz frommer Gläubiger. Und er ging nach Wittenberg und nach Augsburg, wo 60 Wiedertäufer aus der Umgebung sich trafen und sie wollten ein gemeinsames Verständnis zu verschiedenen Lehren zu kommen. Und dann hat man ihn verhaftet und unter Hausarrest, Dauerarrest haben sie zugeteilt. Er glaubte was ganz Interessantes. Er glaubte fest an die baldige Kommen Christi. Und während Luther, Zwingli und die anderen Reformatoren immer noch am augustinischen Konzept der Stadt Gottes festhielt, also die Kirche mit dem Staat regiert, nahm Huth außerdem die biblische Lehre des Kommens Christi vor dem Millennium an. Huth stimmte mit Karlstadt und vielen der Schweizer Evangelisten überein und stellte das Wort über persönliche Inspiration, Träume und Visionen, die sonst eine wichtige Rolle unter den radikalen Reformatoren spielte. Also er war ein klarer Denker. Und dann hat die Bibel studiert und er hat erkannt, die Wiedertaufe ist korrekt. Aber dann hat er auch das Prämillennische entdeckt, dass Christus vor dem Millennium wiederkommen würde und dass die Augustinerlehre verkehrt war. Und dass Christus selbst regieren würde und seine Feinde vernichten würde. Und dieser Gedanke war für die Protestanten ein Riesenproblem. Was haben sie mit Huth getan? Sie haben ihn gefoltert. Wo haben sie ihn gefoltert? In welcher Stadt? In Augsburg. Die Protestanten. Sie haben ihn gefoltert. Dann ist er erstickt in der Nacht und er war tot, als sie am nächsten Morgen dahin kamen nach seiner Folterung. Und dann haben sie ihn genommen und genauso wie sie mit Wycliffe gemacht hatten, die Katholiken, so haben die Protestanten mit Huth gemacht. Sie haben seinen Körper genommen und ihn auf den Scheiterhaufen gelegt und ihn verbrannt. Also was Verfolgung betraf, waren sie sich fast gleich am Ende. Und dann der Sabbat, der wollte nicht weggehen. Karlstadt hatte diesen Gedanken bei den Reformern gepflanzt und eine Person mit dem Namen Oswald Gleit, er war ein deutscher Wiedertäufer und er hielt den Sabbat. Er schrieb ein Werk, das hieß Vom Sabbat. Er glaubte auch an die baldige Wiederkunft Christi und er wurde in 1545 in Wien verhaftet und im Herbst 1564 des Nachts durch Ertränkung ums Leben gebracht. Wenn eine biblische Wahrheit, die nicht in dem System reinpasste der damaligen Zeit, entdeckt wurde, dann wurden diese Menschen verfolgt, sie wurden gefoltert, sie wurden verbrannt, sie wurden ertrunken, aber die Lehren gingen nicht weg. Er argumentierte, entweder muss der Sabbat gehalten werden oder alle anderen 9 Gebote müssen ebenfalls verworfen werden. Sonntag, so sagte er, sei die Erfindung des Papstes und die Abschaffung des Sabbats sei das Werk des Teufels. Christus hätte nie den Sabbat gebrochen oder abgeschafft, sondern er hat ihn vielmehr geschaffen. Sein Ziel war nicht, den Sabbat zu brechen oder abzuschaffen, sondern ihn zu bestätigen und zu schmücken. Und aufgrund dieser Erkenntnis haben sie ihn getötet. Also das Buch Märtyrer Spiegel spielt bei den Wiedertäufeln eine ganz wichtige Rolle und die Überbleibsel von dieser Bewegung heutzutage sind die Amish und die Mennoniten und die wohnen wo? In den Vereinigten Staaten. Natürlich gab es auch während diesen Entdeckungen diese geistlichen Erscheinungen und diese Verwirrungen, aber nicht alle waren beteiligt an diesen Dingen. Und die Führung des Heiligen Geistes, die Wiedertäufer bestanden darauf, dem Heiligen Geist in der Anbetung freien Lauf zu lassen, aber nicht alle. Hans Hut zum Beispiel war nicht dieser Meinung. Und eine andere wichtige Persönlichkeit zu der Zeit waren die Mennoniten. Die holen ihren Namen von Menno Simons. Und sie wurden verfolgt in den katholischen Staaten. Sie wurden verfolgt in den protestantischen Staaten. Endgültig haben sie eine Zuflucht gefunden in den Niederlanden. Und was hat man da mit ihnen gemacht? Man hat ihnen die Ackerländer gegeben, die so schlecht waren, dass niemand etwas drauf pflanzen konnte. Und diese Leute haben geschuftet und haben diesen Ackerboden wieder erneuert. Und dann, wenn er wieder gut war, dann haben sie enteignet und zu einem anderen schlechten Stück hingenommen. Und endgültig, als die Türen dann nach Amerika aufgingen, dann flohen sie nach Amerika. Also die Mehrheit ihrer Anhänger überlebte nicht durch Kampf, sondern durch Flucht in Nachbarländern. Und wiederum Ablehnung der Kindertaufe. Sie glaubten, dass die Kirche vollständig von der Regierung getrennt sein sollte und darum durften sie keinen Fuß in Europa haben. Und Menno Simons lehrte, dass die allgemeine verbreitete Ansicht, dass die Welt mit dem Schwert unterwerfen und zum Christentum gebracht werde, falsch sein. Außerdem glaubte er an eine persönliche Wiederkunft eines siegreichen Christus zum Gericht. Also diese Gedanken wurden in Europa nicht geduldet, obwohl die Waldenser 1000 Jahre vorher diese Gedanken wohl auch hatten. Und er schrieb, die Schrift bezeugt im Gegenteil klar, dass der Herr Jesus Christus zuerst kommen muss, bevor alle seine Feinde bestraft werden. Also diese Gedanken, diese Perlen der Wahrheit, wie sie entstanden hier in Europa, wurden gehetzt, sie wurden verfolgt, sie wurden durch Blut erkauft. Und nur Menschen, die wirklich einen festen Glauben hatten, hatten den Mut, um sich an diese Glaubenslehren zu halten. Und Gesetz und Evangelium gehören zusammen. Wir können das Gesetz nicht vom Evangelium trennen. Und während die Mennoniten im kolonialen Amerika beträchtlich religiöse Freiheit genossen, mussten ihre Glaubensgenossen in Europa weiterhin mit Verfolgung und zeitweiser Flucht zu anderen Herrschern kämpfen. Was sehr interessant ist, die verschiedenen Gruppen, die diese Lehren entdeckten, die flohen nach Amerika. Und da genauso wie in Europa waren da Gruppen, die wiederum Staat und Kirche zusammenlegten. Also wenn eine Gruppe nach Amerika kam, die diesen freien Gedanken hatten, wir dürfen nur Christus dienen und wir werden eingeführt in sein Königreich und nicht gleichzeitig in ein irdisches Königreich, da wurden sie genauso verfolgt. Und die Könige und die Herrscher von Europa übten auch ihre Macht aus über dieses neue Gebiet. Aber das Interessante ist, wie Gott das gemacht hat, das ist für mich faszinierend. Denn es waren ja nicht nur Engländer, die das neue Nordamerika besetzen wollten. Die Franzosen waren ja auch da und die Spanier waren ja auch da. Und die wollten alle die Herrschaft über das neue Land haben. Aber da waren ja noch nicht viele Bürger, die kamen ja stückweise nach Amerika. Und die Herrscher in Europa, obwohl sie hier die Todesstrafe austeilten für diejenigen, die nicht mit Kirche und Staat zusammenarbeiten, wenn es zu Amerika kam, weil sie Gebiet haben wollten, wo ihre Menschen gegenwärtig waren, haben sie denen erlaubt, um ihren freien Glauben zu üben, nicht aus Religionsfreiheit, sondern weil sie das Gebiet besetzt haben wollten. Und so war es möglich in Amerika, dass diese Gruppen sich vermehren konnten. Was haben sie geglaubt? Sie glaubten an die Erlösung durch Glauben an Jesus Christus, die Autorität der Schrift und des Heiligen Geistes. Sie glaubten an die Glaubenstaufe, Wassertaufe durch Untertauchung. Sie glaubten auch durch die Taufe durch Blut. Sie glaubten an Brechen des Brotes, Trennung und Meiden des Gräuels, nämlich römisch-katholische Kirche und andere weltliche Gruppen. Glaubenstaufe, Hirten in der Kirche, Ablehnung des Schwertes, also christlicher Pazifismus. Ablehnung des Eides, Schwur als Wahrheitsbeweis und so weiter. Und das Dordrechter Glaubensbekenntnis wurde dann in 1632 von den niederländischen Mennoniten aufgezeichnet. Sie waren also im vollen Sinne Protestant, aber sie hatten die extra Lehren, die der Protestantismus ablehnte. Was sie einzigartig macht, ist, dass sie zu den alten Traditionen halten. Und heute, wenn man in Amerika ist und man schaut sich die Mennoniten und die anderen Wiedertaufergruppen wie die Amish an, dann denkt man, das ist ziemlich primitiv. Warum sind sie nicht vorangegangen? Sie benutzen noch Pferd und Kutsche und transportieren und sprechen Deutsch, während die anderen natürlich meist Englisch sprechen. Und ich habe vielen Mennoniten begegnet, mir sind viele begegnet in Amerika und ich finde sie toll interessant. Die Sabbatsfrage. Sie schrieben sogar über die Sabbatsfrage. Jetzt, wenn wir gehen nach England und wir sehen, was da passierte, da hatten wir den Streit zwischen dem Katholik Thomas More und Tyndale. Der Tyndale anklagte für greuliche Ketzereien der Anabaptisten, weil Tyndale hat auch geglaubt an die Großtaufe, obwohl er kein Anabaptist war. Und Tyndale hat auch geglaubt, wie Luther, an den Seelenschlaf. Und er schrieb über die Sabbatsfrage. Also diese Fragen gingen einfach nicht weg. Sie haben das Wort Gottes für ihren Samstag. Weil es der siebte Tag ist und ihnen wurde geboten, den siebten Tag zu halten. Und wir haben nicht wie die Juden das Wort Gottes für uns, sondern vielmehr gegen uns. Denn wir halten nicht den siebten Tag, wie es die Juden tun, sondern den Ersten, was nicht durch Gottes Gesetz geboten ist. Diese Sabbatsfrage war schon früh in der Reformation, zur Zeit Luthers, schon eine ganz wichtige Sache. John Frith war ein protestantischer Priester, Autor, und er wurde Märtyrer. Warum wurde er ein Märtyrer? Weil er die Transsubstantiation leugnete. Und er hatte einen Freund, der hat ihn gedrängt, um schriftlich zu schreiben, warum er es ablehnte. Und so schrieb er seine Glaubenspunkte auf. Man hat ihn verhaftet und man hat ihn umgebracht. John Frith brannte wegen seiner Überzeugungen. Lasst unter uns nicht mehr die Frage sein, sagte er, ob wir Zwinglianer oder Lutheraner sind, denn weder Zwingli noch Luther starb für uns und wir alle müssen eins in Christus sein. Diese Gedanken waren nicht willkommen, nicht auf dem Festland und auch nicht in England. Die Lehre zur Eucharistie hat er niedergeschrieben und das wurde zu seinem Verhängnis. Noch einer in England in 1600, der glaubte an den Seelenschlaf, war John Milton. Das ist der Autor von diesem riesigen Werk Paradise Lost. Und er lehrte vom Seelenschlaf, die auch fest von Luther und Tyndall und John Frith geglaubt wurden. Und es ist interessant, dass diese Gründer der großen reformatorischen Bewegungen dies glaubten und die Glaubensgemeinschaften heute glauben es nicht. Also wie ging das weiter? Milton schrieb, dass der Geist des Menschen vom Körper getrennt sein sollte, um so eine davon unabhängige, vollkommene und vernünftige Existenz zu haben, wird nirgends in der Schrift gesagt. Und diese Lehre ist offensichtlich weder im Einklang mit der Natur noch mit der Vernunft. Wenn es wahr ist, dass sowohl Seele und Körper bis zum Tag der Auferstehung schlafen, kann man kein stärkeres Argument gegen die Existenz des Fegefeuers vorbringen. Also es gibt kein Fegefeuer. Die Bibel weiß nichts von einem Fegefeuer. Und hier sind diese frühen Reformatoren, die das ganz fest glaubten. Und in 1648 erließ das Parlament ein Gesetz, das Gefängnis für jeden vorsah, der die Ansicht hatte, dass die Seele des Menschen stirbt oder schläft, wenn der Leib tot ist. Wenn Staat und Kirche zusammenarbeiten, dann kann eine Wahrheit nicht frei gemacht werden. Aus diesen Lehren entstand dann in England der sogenannte Congregationalismus. Und der wurde angeführt von einem Prediger mit dem Namen Robert Brown. Und er lehrte, dass Staat und Kirche müssen getrennt sein. Nach einem Dienst nur der Ältesten und das reine Wort predigen, die Sakramente ernsthaft feiern, Disziplin mit der Zustimmung ihrer ganzen Kirchengemeinde ausüben und Christus erlauben sollte, in seiner Kirche nur mit dem Zepter seines Wortes herrschen und zu regieren. Wiederum ein Gedanke, der Kirche und Staat angriff. Und zwei Prediger dieser Konfession, nämlich Henry Barrow und John Greenwood, die wurden dann verhaftet und sie sagten auch, in der Ordnung Gottes gemäß seinem Wort wandeln wollten, kein Staatseinmischung. Und die hat man dann auch umgebracht im Jahre 1593 und sie sind zu Märtyrer geworden. Und die Kongregationalisten mussten fliehen aus England. Sie sind zum großen Teil nach Holland geflohen und dann endgültig wohin? Nach Amerika. Und dann entstanden die Baptisten. Jetzt überlegt mal, wie das kam. Diese Wahrheiten wurden entdeckt, die Menschen wurden verfolgt, Sie wurden getötet, aber anstatt, dass die Wahrheit dann unterdrückt war, wurde sie immer wuchtiger. Ob man jetzt 8.000 oder 10.000 oder 20.000 umbrachte, um dieses Wort zu vernichten, sie konnten es nicht vernichten. Und sie flohen von einem Teil Europas zum anderen und endgültig nach Amerika. Die volle Wahrheit könnte nie Fuß fassen auf diesem Kontinent Europas. Es musste irgendwo anders sein, wo diese Gedanken einen freien Lauf genossen. Die Baptisten gründeten ihre erste Kirche in 1609 in Amsterdam. Und sie waren verbunden mit diesen englischen Separatisten. Das heißt, sie haben sich getrennt von der Staatskirche. Darum waren sie Separatisten. Und sie glaubten an die Großtaufe. Sie sagten nicht, dass sie wie die Anabaptisten glaubten, aber sie hatten die Großtaufe. Denn dieser Gedanke war in ihrem Kopf. Und es gab zwei verschiedene Gruppen Baptisten. Die General Baptists und die Particular Baptists. Jetzt, was war der Unterschied? General Baptists glaubten, dass Christus für alle gestorben ist. Particular Baptists glaubten, wie die Calvinisten, dass Christus nur für die Auserwählten gestorben ist. Also im Baptismus hatten wir dann diese zwei Gruppen. Und sie sahen die Erlösung etwas anderes, aber sie hatten die Großtaufe in gemein. Und diese Gemeinschaft wuchs mehr und mehr und mehr. Und Thomas Helwys formulierte ein eigenes baptistisches Gesuch, die Kirche in Gesetzangelegenheiten vom Staat zu trennen. Und er starb infolge der religiösen Verfolgung englischer Dissenter, Abweicher, unter König James I. im Gefängnis. Und Roger Williams gründete dann 1638 die erste Baptistengemeinde in Nordamerika. Es ist interessant, dass die Baptisten die größte Gemeinschaft in den USA werden sollte, obwohl sie hier eine unterdrückte Gemeinschaft war. Die Baptistenkirche von heute sehen ihre geschichtlichen Anhänger in der englischen Separatistenbewegung ab 1600. Puritaner und Separatisten, Puritaner glaubten, die Kirche muss von innen geändert werden. Und die Separatisten haben geglaubt, nein, das geht nicht, wir müssen uns trennen von dieser Staatskirchengemeinschaft. Roger Williams und John Clark gründeten die ersten Baptistenkirchen in Nordamerika und sie verteilten sich dann auf verschiedene Orte, so wie Rhode Island, Newport und so weiter. Und sie wurden dann endgültig die größte Gemeinschaft. In der großen Entweckung belebte die Baptistenbewegung und die Gemeinschaft erlebte ein spektakuläres Wachstum. Und dann entstand ein Kampf, ein ideologischer Kampf zwischen Regular Baptists mit calvinistischer Lehre und Free Will Baptists, die glaubten, wir haben einen freien Willen. Das baptistische Glaubensbekenntnis hört sich an wie, naja, ein protestantisches Glaubensbekenntnis mit den Extrapunkten dazu, Großtaufe. Wir glauben an Trennung von Kirche und Staat. Ansichten über den Papst. Das Glaubensbekenntnis lehrte die typische protestantische Ansicht ihrer Zeit über den Papst als Antichristen. Artikel 26,4 ihrer Lehre ließ, der Herr Jesus Christus ist das Haupt der Kirche, indem alle Obersten und Souveränen durch Bestimmung des Vaters alle Macht für die Berufung, Einsetzung, Regelwerk oder Leitung der Kirche vereint ist. So kann der Papst von Rom auf keinen Fall Haupt derselben sein, sondern er ist der Antichrist, der Mann der Sünde und Sohn des Verderbens, der sich selbst in der Kirche gegen Christus erhöht. Heute wird das natürlich nicht mehr gelehrt. Aber das war die Baptisten Glaubensbekenntnis. Sie glaubten an Eschatologie, Christus wird wiederkommen. Aber die meisten, so wie die Lutheraner, glaubten auch, dass Christus in dem Millennium hier auf Erden regieren würde und dass er wiederkommen würde und hier unten auf Erden sein. Und sie glaubten nicht an den Prämillennialismus, dass Christus kommen würde, um die Feinde zu vernichten, so wie Hood geglaubt hatte. Sie hatten einen Kampf zwischen Calvinismus und Arminianismus, darüber werden wir nachher reden. Zungenreden, einige hatten Zungenreden, andere nicht. Wie die Bibel ausgelegt werden, da hatten sie Unterschiede. Welche Bibelübersetzung gebraucht wird, da haben sie Unterschiede. Die Rolle der Frau. Also das sind viele Kämpfe in der Baptistengemeinschaft. Und diese Particular- oder calvinistischen Baptisten, naja, die kamen aus den Puritanern. Und wir werden darüber mehr sprechen in einem nächsten Vortrag. Die mit ihm in der Macht kamen, waren entschlossen, die Macht der Puritaner zu zerstören. Und England versuchte, die Puritaner zu vernichten, die die Kirche von innen ändern wollten. Das Resultat war, all die Puritaner gingen auch zum Festland Amerikas. Und dann kamen verschiedene Gesetze in England, wie the First Covenantal Act und 3 Monate Gefängnis, wenn man die Ansichten der Puritaner vertrat. Und dann kam noch ein Gesetz, the Five Mile Act, und Prediger zu schwören, dass sie keine Veränderung der Herrschaft weder in der Kirche noch im Staat anstreben würden. So, was war das Problem in Europa? Kirche und Staat. Die waren so verbunden, dass keine andere Lehre erlaubt war. Und Protestantismus konnte nicht seine volle Erweckung erleben in Europa. Sie mussten raus. Sie mussten zu einem Land gehen, wo sie diese Freiheit genießen konnten. Und diese Perlen der Wahrheit, wofür diese Menschen so gelitten haben, die konnten nur in Amerika sich weiter entfalten. Und so kam ein Gesetz nach dem anderen. Dissenter und Nonkonformisten wurden dann Bürger zweiter Klasse. Und die Geschichte von John Bunyan ist ja faszinierend. Pilgerreise zur seligen Ewigkeit, Pilgrim's Progress. Das ist wahrscheinlich eines der besten christlichen Bücher, das je geschrieben wurde. Er war Baptist. Und was ist mit ihm passiert? Man hat ihn eingesperrt. Und während er 12 Jahre im Gefängnis saß, schrieb er dieses fantastische Buch, Pilgrim's Progress. Am 12. November 1660 sollte er zu einer kleinen Gruppe in einem Bauernhof in einem Tal predigen. Und da ergriffen sie ihn und sie verhafteten ihn und haben ihn eingesperrt. Er wurde angeklagt von dem elisabethanischen Covenantal Act und 12 Jahre lang saß er im Gefängnis. Seine Worte: Der Heilige Geist hatte nie vorgesehen, dass Menschen, die Gaben und Fähigkeiten haben, diese in der Erde vergraben sollten. Was war seine Sünde? Er hat zu Gott gebetet, so wie er wollte. Wenn er sein Herz ausgießen wollte, hat er mit Gott geredet. Das darf man nicht. Denn die Engländer hatten ein Buch, das Gebetsbuch. Und darin waren die Gebete der Gründer des protestantischen Glaubens in England, wie Latimer und Ridley und Cranmer, waren aufgeschrieben. Und nur diese Gebete durfte man beten, keine anderen. Denn das war eine Anmaßung, um zu denken, dass man direkt mit Gott reden kann. Und so engstirnig war die Menschheit, dass solche Menschen, die den Gedanken hatten, ein Verhältnis mit Gott zu haben, verhaftet wurden und 12 Jahre ins Gefängnis geschmissen wurden? Nur die von der Kirche von England ordinierten laut Gesetz durften auch predigen. Also wenn er zu Leuten hinging und fing an zu predigen, dann war das ein Problem. So nebenbei kommen solche Probleme in unsere Welt heute, ja oder nein? Haben die Russen ein Gesetz, das sagt, dass keiner darf evangelisieren oder seinen Glauben verkündigen in irgendeinem öffentlichen Raum oder zu Hause, nur in den Gebäuden der Gemeinschaft selber darf man über den Glauben der Gemeinschaft reden. Die gleichen Gesetze kommen wieder in der Welt. Also 12 Jahre verbrachte er im Gefängnis. Und dann haben wir die Geschichte von William Mitchell. Der wurde auch zu Tode verurteilt wegen seinem Baptistenglauben. Und auch nach diesen Gesetzen. Beim ersten Mal wurde er absichtlich rüde behandelt und verbrachte 3 Monate im Gefängnis in Gutschow. Das zweite Mal wurde er in der Nähe von Bradford verhaftet. 6 Monate wurde er eingesperrt. Wenn man diese Lehren lehrte, dann wurde man verfolgt. Und dann kam der größte Prediger aller Zeit. Und das war Charles Spurgeon. Er las dieses Buch, Die Pilgerreise, im Alter von 6 Jahren. Und später hat er das Buch noch 100 Mal gelesen. 100 Mal. Pilgrim's Progress. In den Schriften von Ellen White steht geschrieben, wir müssen das Buch auch lesen. Und ich denke, es ist ein sehr gutes Buch. Er hat so viele Predigten, 63 Bände von Büchern, 20 bis 25 Millionen Worte von Predigen werden ihm zugeschrieben. Seine Mutter hatte 17 Kinder, wovon 9 noch als Kleinkinder starben. Es war so eine schreckliche Zeit. Er war der Prinz der Prediger, aber er war ein Particular Baptist. Wird das da also geglaubt? Eine Auseinandersetzung unter den Baptisten kam mit Spurgeons ersten Downgrade-Artikel auf, der in The Sword and Trowel veröffentlicht wurde, und der darauf folgenden Downgrade-Controversy trennte sich die Gemeinde des Metropolitan Tabernacle von der Baptistischen Union, und Spurgeons Gemeinde wurde weltweit die größte. Er schrieb, die an Christus Versöhnung glauben, sind jetzt in erklärter Einheit mit denen, die sich wenig daraus machen. Die an den Heiligen Geist glauben, sind in Verschwörung mit denen, die eine vollständige Inspiration verneinen. Die eine Lehre des Evangeliums haben, sind in offener Allianz mit denen, die den Sündenfall eine Fabel nennen. Also der größte Teil hat sich angeschlossen an die Gemeinschaft, die nicht mehr glaubten an die vielen Lehren der Bibel, und Spurgeon hat das Wort gepredigt. Also wurde er ein mächtiger Prediger. Es ist unsere ernste Überzeugung, dass es keinen Anschein der Gemeinschaft geben sollte. Gemeinschaft mit bekannten und grundlegenden Irrtum ist Teilnahme an der Sünde. Wir dürfen nicht das Wort herabschrauben, downgrade, damit es nicht mehr Sinn macht. Spurgeons Vorwurf, dass sich zunehmend Graf Wellenhausen Hypothesen, Charles Darwins Evolutionstheorien und andere Konzepte einschlichen, die die Baptistische Union schwächen würden. Also Spurgeon stand für Wahrheit. Die Lehren von Evolution lehnte er ab, die spiritistischen Gedanken lehnte er ab, aber was war er? War Charles Spurgeon ein Calvinist? Und er antwortet selbst. War ein Calvinist. Der Prinz der Prediger sagt, was ich predige, ist nichts Neues. Keine neue Lehre. Ich liebe es, diesen starken alten Lehren zu verkündigen, die den Spitznamen Calvinismus haben, aber die sicher und wahrhaftig die offenbarte Wahrheit Gottes sind, wie sie in Jesus Christus ist. Also er war Particular Baptist. Er hat geglaubt, wie Calvin geglaubt hat. Und da trennten sich viele Geister von ihm. Und über dieses Thema müssen wir sprechen, denn es spricht den Charakter Gottes an. Was auch immer man zur Lehre der Auserwählung sagen mag, Es ist im Worte Gottes, wie man mit einem eisernen Griffel eingeschrieben und man kann es nicht einfach loswerden. Die Baptisten teilten sich dann noch auf in eine andere Gruppe und die hieß Siebenten-Tags-Baptisten. Was haben die denn entdeckt? Sie hatten also die Großtaufe und sie hatten die Lehren der Baptisten, so wie die Protestanten. Sie glaubten, dass das Papsttum Antichrist war, genau wie die anderen auch glaubten. Aber sie glaubten auch, der siebente Tag war der Tag des Herrn. Und dann in den britischen Kolonien wurden sie dann aufgeteilt und die Seventh-day Baptist World Federation hat über 50.000 Gliedern in verschiedenen Ländern und die meisten sitzen in den Vereinigten Staaten. Und wir wissen ja, wo sie entstanden sind. Die erste Siebentags-Baptistenkirche in Amerika wurde in 1665 in Newport gegründet. Also diese Lehren, diese Perlen der Wahrheit, die so verfolgt wurden, diese Gedanken waren alle in Amerika gegenwärtig. Und dann war da auch noch dieses Spiel von Staat und Kirche. Und weil in Amerika dann die Gesetze kamen, dass Kirche und Staat getrennt werden sollte, konnten diese Gedanken wachsen. Nur auf dem Kontinent. Aber jetzt hatte man Congregationalists, die haben das geglaubt. Wir hatten Mennoniten, die haben das geglaubt. Wir haben die Amish gehabt, die haben ein bisschen anders geglaubt. Wir haben diese verschiedenen Gruppen gehabt und dann hatten wir den Kampf zwischen Calvinismus und der mehr lutheranischen Lehre. Also wie sollte Gott diese Wahrheiten alle zusammenbringen unter einem Hut? Es ist interessant, eine Siebentags-Baptistin, die hieß Rachel Oaks, in 1863 brachte sie diesen Gedanken vom Sabbat in die Adventbewegung rein. Und das werden wir in einem späteren Vortrag schnell besprechen. Also Einleitung, Siebentags-Baptisten sehen die Freiheit der Gedanken unter der Führung des Heiligen Geistes als notwendig für christlichen Glauben und Praxis an. Sie glauben also an die Einführung des Heiligen Geistes und dann haben sie verschiedene Texte dazu. Sie glauben an einen Gott, sie glauben an Gott den Vater, sie glauben an Gott den Sohn, sie glauben an Gott den Heiligen Geist, sie glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Wir glauben, dass die Menschheit im Ebenbild Gottes geschaffen ist und deshalb das edelste Werk der Schöpfung ist. Wir glauben, dass Menschen eine moralische Verantwortung haben und als Kinder Gottes zur Gemeinschaft miteinander und mit Gott geschaffen sind. Und sie glauben an Sünde und Erlösung und ewiges Leben. Wir glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und ewig mit dem Vater lebt. Also sie glauben nicht, wie Martin Luther oder Tyndall geglaubt hat, dass die Toten schlafen. Die anderen Glaubensgemeinschaften in Amerika, die glaubten das aber. Und die Kirche, wir glauben, dass die Kirche Gottes bedeutet, dass alle Gläubigen durch den Heiligen Geist zusammengebracht und in einem Körper gefügt werden, dessen Haupt Christus ist. Also eine super Auslegung ihrer Glaube. Wir glauben an die Großtaufe, wir glauben an das Abendmahl in zwei Sorten und wir glauben an den Sabbat, sagen die Siebentags-Baptisten. Wir glauben, dass der Sabbat der Bibel der siebte Tag der Woche geheiligte Zeit ist. So, das sind die Glaubensbekenntnisse der Siebenten-Tags-Baptisten und sie glaubten auch, dass man evangelisieren muss. Sprüche 4, der Pfad der Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Sie glaubten also, dass da mehr Licht ist und dass mehr Licht kommen sollte. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Gut, wir sind also zu einem Zeitpunkt gekommen, wo die großen Glaubenserkenntnisse, die hier auf diesem Festland Europas verfolgt wurden und in England, sich alle in Amerika befinden. Das ist ein Problem, in dem das genaue Verhältnis, wie Gott erlöst, noch nicht verständlich ist, obwohl da zwei Gruppen sind, die einander quasi bekämpfen. Die General Baptist und die Particular Baptist. Wie funktioniert der Erlösungsplan? Und jetzt muss Gott etwas Neues tun. Es muss eine neue Bewegung kommen, die diesen Gedanken total biblisch überarbeitet, so dass es kristallisiert, wie Gott erlöst. Und das werden wir in dem nächsten Vortrag sehen, welche Glaubensgemeinschaft Gott gebraucht hat, um diese Wahrheiten neu zu entdecken. Und es waren nicht Adventisten, wie wir sehen werden. Die Glaubenspunkte, die im Adventismus sind, sind erkauft worden durch Blut. Das sind Perlen der Wahrheit, die zerstreut waren in Amerika. Und die Baptisten waren die größte Glaubensgemeinschaft. Und jetzt musste noch eine dazukommen, die die zweitgrößte werden sollte. Und das waren die Methodisten. Und die Methodisten, die haben diesen Gedanken, diesen Kampf zwischen Calvinismus und dem Gedanken, so wie er in dem lutheranischen Denken und im arminischen Denken ist, den haben sie auf die Spitze geführt. Und wir werden sehen, was für eine Rolle sie gespielt haben. Und erst dann, wenn alle diese Gedanken gegenwärtig waren, auf diesem neuen Kontinent, ohne den Einfluss der Staatskirche, konnte Gott diese Glaubenspunkte sammeln und in einer Bewegung hervorbringen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, wie Gott das gemacht hat. Denn Gott wird nicht ohne Zeuge sein in der Zeit, in der wir leben. Und wenn diese Glaubenspunkte so einen Kampf auswirkten in der Zeit, wo sie entdeckt wurden, wenn am Ende diese Glaubenspunkte im Gegensatz zu den allgemeinen Lehren gestellt werden, dann werden wir den gleichen Kampf erleben wie damals. Und ich glaube, wir stehen kurz vor diesem Punkt in der Geschichte. Ich lade euch ein, um morgen wiederzukommen, und möge Gott euch segnen und danke, dass ihr so viel Geduld habt mit der Geschichte. Danke.